Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen. Es ist jetzt etwas mehr als ein Jahr her, dass die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen haben, mit dramatischen Konsequenzen für viele Menschen. Hila Latifi weiß, was das bedeutet. Sie ist als Kind zusammen mit ihrer Familie vor den Extremisten geflüchtet. Das war vor 26 Jahren. Heute engagiert sie sich für Ortskräfte, die lange Deutschland in Afghanistan unterstützt haben. Außerdem setzt sie sich als Aktivistin und Podcasterin für Diversität und gegen Rassismus ein. Unter anderem darüber wollen wir reden. Guten Morgen, Frau Latifi.
Hallo, guten Morgen.
Sie sind nicht nur wegen der Sendung in Berlin, sondern auch, weil Sie gestern als Beobachterin an der Sitzung des Afghanistan-Ausschusses des Bundestages teilgenommen haben. Der untersucht ja den Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan und die Evakuierungsmission. Für den Ausschuss reisen Sie immer aus Hamburg extra an. Warum ist es Ihnen wichtig, dabei zu sein?
Es ist so, dass mich das Thema Afghanistan ja schon etwas länger begleitet und ich habe den Eindruck, dass die meisten Menschen in Deutschland sich tatsächlich erst letztes Jahr angefangen haben, mit diesem Thema zu beschäftigen, weil es plötzlich sehr präsent war. Und in den letzten 20 Jahren war Afghanistan immer mal Thema, ereignisbezogen, aber es war irgendwo in der Peripherie und ich glaube, sehr wenige Menschen haben sich sehr konstant mit diesem Thema beschäftigt und ich gehöre tatsächlich dazu. Und jetzt ist natürlich auch total wichtig, ich war auch letztes Jahr stark involviert in die Evakuierungsmission, indem ich Listen für das Auswärtige Amt geschrieben habe. Ich habe sehr viel Kontakt gehabt zu Menschen in Afghanistan. Und jetzt ist es mir auch wichtig zu sehen, wie unsere Politik mit diesen Entscheidungen, die letztes Jahr getroffen wurden, umgeht, was es für Konsequenzen geben wird und wie wir auch das verhandeln hier.
Was Sie letztes Jahr alles gemacht haben und wie Sie sich einsetzen, darüber werden wir reden. Wie sind Sie da reingekommen in diesen Ausschuss als Beobachterin? Kann da jeder zugucken oder sind Sie da besonders eingeladen worden?
Nee, ich bin nicht besonders eingeladen worden. Es ist auch eine sehr kleine Runde, die außerhalb des Ausschusses mit beobachtet oder mit dabei ist. Und man kann sich anmelden. Es gibt einen öffentlichen Teil und in der Anfangszeit wird es öffentlich sein, wobei es auch zwischendurch Unterbrechungen geben kann für nicht öffentliche Besprechungen, Fragen. Aber genau, mit Anmeldung kann man sich da hinsetzen und es beobachten.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Hila Latifi. Sie setzt sich unter anderem für Ortskräfte in Afghanistan ein, also Menschen, die zum Beispiel die Bundeswehr bei ihrem Einsatz unterstützt haben oder die für Nichtregierungsorganisationen tätig waren. Aufgrund der vielen Krisen, die uns gerade beschäftigen, hat man ja so ein bisschen das Gefühl, Afghanistan ist so ein bisschen aus dem Blick der Öffentlichkeit geraten. Was berichten Ihnen die Menschen im Allgemeinen von vor Ort über ihre Situation?
Die Situation der Afghanen in Afghanistan wird ja fast täglich schlimmer. Ich finde es schwierig. Ich habe den Eindruck, dass es so ein bisschen politisch gewollt ist, dass es in Vergessenheit gerät. Ich habe den Eindruck, dass unser Einsatz in den letzten 20 Jahren und die katastrophale Evakuierungsmission hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass Afghanistan Scham und Schuld auslöst hier. Und ich habe den Eindruck, dass es so bewusst aus den Medien weggehalten wird und dass wir uns wenig damit auseinandersetzen, obwohl die Situation so akut ist und das jeden Tag wieder wird. Und ich habe aber den Eindruck, dass jetzt mit den Protesten der kurdischen, iranischen Frauen, dass das auch nochmal eine Chance ist für die afghanischen Frauen, auch nochmal darauf hinzuweisen, uns geht es genauso, uns geht es auch schlecht und wir protestieren gegen die gleiche Unterdrückung, gegen die gleiche patriarchale Unterdrückung, dass die sich da auch nochmal solidarisieren und zusammenschließen können und auch nochmal ja, auf die Verbindung auch dieser Widerstände der Frauen hinweisen können.
Die Taliban hatten ja eigentlich versprochen, dass zum Beispiel die Frauen weiter Zugang zum Bildungssystem haben. Wie ist da Ihre Situation der Frauen?
Ich habe nicht viel von den Versprechungen der Taliban gehalten. Also wir sind ja damals kurz vor den Taliban aus Afghanistan geflüchtet. Und ich habe mitbekommen, was danach passiert ist. Und es gab viele Momente, in denen ich wirklich sehr, sehr froh darüber war, dass wir dort nicht mehr sind. Und ja, wir dürfen einfach auch nicht das Versprechen von Terroristen irgendwie überhaupt besprechen, weil meiner Meinung nach sind das ja keine fairen Verhandlungen gewesen. Das sind ja keine Versprechungen, auf die auf die wir uns zu irgendeinem Zeitpunkt hätten verlassen können.
Das sind die Versprechen, aber vielleicht können Sie ja mal beschreiben, was hören Sie von vor Ort? Wie ist da die Situation konkret?
Es können weiterhin, also na, ich weiß, dass das Schulthema sehr groß ist, aber das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, wir wissen alle, dass Menschen, dass Frauen insbesondere keinen Zugang zu Schulen haben. Ich weiß, dass das Thema so ein bisschen relativiert wird, damit das gesagt wird, ja, an einigen Orten können ja Mädchen bis zur 6. Klasse zur Schule gehen. In einem Land, in dem gerade die Menschenrechte, die Frauenrechte so mit den Füßen getreten werden, finde ich nicht, dass es dass wir da gegenüberstellen können, dass es an irgendwelchen Orten Schule bis zur 6. Klasse gibt. Abgesehen mal davon, dass ich auch nicht darauf vertraue, was die Jungs überhaupt in den Schulen lernen. Also ganz sicher kein Mathe oder Chemie. Und ich habe gerade auch große Sorgen davor, was überhaupt an diesen Schulen unterrichtet wird unter einer Herrschaft, die diese Ideologien vertritt. Abgesehen davon war das Land einfach in den letzten 20 Jahren so stark abhängig gemacht worden von ausländischen Geldern und von einem auf den nächsten Tag ist das alles komplett weggebrochen. Das heißt, sehr viele Menschen haben überhaupt keine Arbeit, sie haben gar keine Möglichkeit, überhaupt Arbeit zu finden. Lebensmittel sind super knapp, es gibt Mangel zu medizinischer Versorgung, es gibt keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. Also es sind ganz viele unterschiedliche Bereiche, wo Menschen einfach sehr stark drunter leiden.
Ist es Ihnen möglich, Kontakte aufrechtzuerhalten, dass Sie da direkte Informationen haben?
Ja, ich habe auf jeden Fall noch Familie in Afghanistan. Und das sind die Personen, mit denen ich am meisten Kontakt habe. Aber im letzten Jahr haben sich noch neuere Kontakte ergeben über Aktivismus, über die Evakuierungslisten, dass ich mit einigen mehr Personen einfach Kontakt hergestellt habe. Wobei ich sagen muss, dass ich versuche, ja, es ist schwierig auch sie quasi als Informationsquelle zu nutzen. Also ich bin ja keine Journalistin und Sie sind ja auch keine Journalistinnen und da nur, um mich selbst auf den neuesten Stand zu bringen, rufe ich da nicht immer an, um zu fragen, wie es vor Ort ist. Mir geht es in erster Linie bei meiner Familie anzurufen und zu fragen, wie es denen geht, was sie gerade brauchen. Wenn Dinge passieren, dann versuche ich das auch eher über Twitter, über JournalistInnen irgendwie zu hören. Ich finde es, genau, ich habe eine Neugier über die Situation, aber ich finde es auch ein bisschen schwierig, die Menschen da quasi als Informationsquelle zu nutzen, ohne dass ich mit diesen Infos aber was machen kann. Mhm. Also sie geben mir diese Infos, dann weiß ich es, aber es ist voll schwierig, dann dafür zu sorgen, dass sich die Situation ändert, weil ich mich manchmal auch sehr ohnmächtig fühle. Hm.
Haben Sie einen Überblick, wie viele Ortskräfte im Augenblick, Sie haben ja gesagt, Sie haben letztes Jahr auch die Bundesregierung unterstützt bei diesen Evakuierungslisten, wie viele Ortskräfte im Augenblick noch in Afghanistan warten?
Ich glaube, die genaue Zahl ist unklar. Es gab ja auch irgendwie ein Verfahren, da hatte ich keinen Einblick drauf, wer jetzt unter welchen Kriterien als Ortskraft anerkannt wurde. Ich habe einfach Personen aufgenommen und habe das an das Auswärtige Amt weitergegeben. Und ich hatte aber jetzt zuletzt gelesen, dass es ungefähr um die 9000 Personen sind, die in Deutschland aufenthaltsberechtigt sind. Das sind auf jeden Fall dann Fälle, die vom Auswärtigen Amt geprüft wurden und wo eine Ortskraftstätigkeit anerkannt wurde.
Wie könnte diesen Menschen jetzt schnell geholfen werden? Was wäre da Ihr Vorschlag?
Es gibt ja verschiedene, also Menschen sind gerade, auch diese Ortskräfte sind gerade an verschiedenen Orten. Es gibt Menschen, die sind noch in Afghanistan. Es gibt aber auch eine sehr große Anzahl an Personen, die sowohl in Pakistan als auch Iran sind, weil ihnen gesagt wurde, bringt euch über die Grenzen, wir können gerade nicht aus Afghanistan evakuieren, aber wenn ihr in Pakistan oder in Iran seid, dann geht das eventuell. Das heißt, es sind gerade auch sehr viele Menschen, abgesehen mal von den Menschen, die in Afghanistan sind, also ich finde, dass wir uns verschiedene Lösungen ausdenken müssen. Es braucht eine Möglichkeit für die Menschen in Pakistan. Und da scheitert das in erster Linie einfach an Bürokratie. Die Menschen sind vor Ort. Sie bräuchten einfach eine Bestätigung, sie bräuchten eine Ausreiseerlaubnis, damit sie nach Deutschland kommen können. Und daran scheitert es gerade. Und ähnlich ist es bei den Menschen in Iran und bei den Menschen in Afghanistan. Und da wird so ein bisschen so der Fokus drauf gelegt mit dem Argument, dass gesagt wird, naja, nach Afghanistan können wir jetzt nicht. Und ja.
Gäbe es denn da eine Möglichkeit für diese Menschen rauszukommen? Also was würden Sie da vorschlagen? Wieder eine Art Luftbrücke versuchen zu etablieren oder?
Ja, also die Luftbrücke berichtet ja regelmäßig, dass sie ja auch noch evakuieren. Also die Luftbrücke hat ja die Möglichkeit, in Kabul mit Bussen Menschen rauszubringen. Und es wäre vielleicht auch möglich, dass Menschen aus Afghanistan es über die Grenzen schaffen. Andererseits ist diese Fahrt aus Afghanistan raus momentan so gefährlich für Menschen, dass wenn sie die Garantie nicht haben, dass sie dann nicht in Pakistan stecken bleiben oder in Iran, sondern von da sicher wegkommen, dann wäre das ein Risiko, was sie vielleicht auf sich nehmen würden, aber ohne zu wissen und mit dem Wissen, dass auch derzeit so viele Menschen in den beiden Ländern einfach feststecken, ist es, ja, es ist nicht sinnvoll, wahrscheinlich das Land zu verlassen.
Deutschlandfunk Kultur, Hila Latifi hat hier gerade erzählt, wie aktuell die Situation für die Menschen in Afghanistan ist, was sie durchmachen müssen. Wir gucken jetzt zurück. Sie wurden 1989 in dem Land geboren, aus dem Sie dann später mit Ihrer Familie flüchten mussten. Was ist denn Ihre Kindheitserinnerung an Afghanistan?
Also dafür, dass ich noch so jung war, jetzt rückwirkend, denke ich manchmal, dass ich sehr viele Erinnerungen auch habe an das Land. Ich erinnere mich an verschiedene Sachen. Ich bin ja auch zur Schule gegangen. Ich habe zwar nur die erste Klasse besucht, aber ich habe auf jeden Fall sehr schöne Erinnerungen an meine Schule.
Wie sah das Leben Ihrer Familie aus, Ihrer Eltern? Was haben die gemacht in Afghanistan?
Meine Mutter war Lehrerin. Sie hat auch später an der gleichen Schule auch unterrichtet, an der ich war. Sie hatte aber die Jungsklassen, weil meine Mama ist auf jeden Fall bekannt für ihre Autorität.
Okay, kann sich durchsetzen.
Sie kann sich gut durchsetzen, deswegen hat sie immer die Jungsklassen bekommen. Und genau, meine Mama war Lehrerin. Mein Papa hat verschiedene Dinge gemacht. Er hat lange in der Politik gearbeitet, hat dann sich selbstständig gemacht mit verschiedenen anderen Projekten zu einer Zeit, wo er auch gesagt hat, er will nicht mehr politisch in diesem Land arbeiten.
Das Leben, wir sprechen jetzt von Anfang der 90er, war ja damals auch nicht unkompliziert in Afghanistan. Es gab Machtkämpfe, es gab einen Bürgerkrieg. Was hatte das für Konsequenzen für Ihre Familie?
Ich muss dazu sagen, dass meine Eltern sehr gut gelebt haben. Also das ist, ich glaube, wahrscheinlich überall auf der Welt so, wenn du einfach Geld hast, wenn du wirklich auch in Krisenzeiten nicht bangen musst um Nahrung, um solche Sachen, dann kannst du immer noch besser leben als die meisten Menschen im Land. Dass die Sicherheitslage aber natürlich total schlecht war, daran erinnere ich mich auch. Also es gab immer mal Ausgangssperren. Es ist häufiger passiert, dass wir dann in den Keller mussten, weil es Anschläge gab und wir uns irgendwie für ein paar Stunden auch verstecken mussten. Also an solche Sachen erinnere ich mich auch noch.
Hatte das für Sie als Kind wirklich eine Normalität oder war das beunruhigend?
Ich glaube, wir sind, ich kann das ja im Vergleich zu meinen Geschwistern sagen, wir sind sehr unterschiedlich damit umgegangen. Ich weiß zum Beispiel, ich habe eine ältere Schwester, dass sie das sehr stark belastet hat. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, dass während wir uns alle im Keller und vielleicht auch noch mit ein paar Nachbarn versteckt haben, dass ich es jedes Mal wieder geschafft habe, mich da rauszuschleichen. Ich habe keine Ahnung wie, aber ich bin immer zu irgendeinem Kiosk gegangen und habe mir Kaugummis gekauft. Und beim ersten Mal haben meine Eltern natürlich Todesangst gehabt, wo ich hingegangen bin. Und irgendwann wussten sie zumindest, wo ich bin. Sie hatten natürlich trotzdem jedes Mal Angst, dass ich da mal abgehauen bin. Ich weiß nicht, ob es nur eine Normalität für mich hatte. Ich glaube, mir war die Situation schon klar. Aber ich glaube, in meinem Alter konnte ich wahrscheinlich die Ernsthaftigkeit gar nicht richtig einschätzen.
Klar, wenn man 5, 6 Jahre alt ist, dann hat man natürlich da vielleicht ein anderes Verständnis für mögliche Gefahren oder eben wenig Verständnis. 1996 musste dann Ihre Familie fliehen. Was hat dann den Ausschlag gegeben für Ihre Familie, zu sagen, jetzt müssen wir das Land verlassen?
Also meine Familie ist im Vergleich zu unserer restlichen Familie auch am längsten noch dort geblieben. Meine Eltern hatten sehr lange noch sehr viel Hoffnung für das Land und wollten auch noch da sein und auch mit daran arbeiten, das Land wieder aufzubauen. Aber kurz bevor die Taliban kamen, und das hat mein Vater, ja, vielleicht haben das auch einige andere, aber bei uns war das zum Beispiel mein Vater, der das gesagt hat, der das vorhergesehen hat, der gesagt hat, ey, es wird in der nächsten Zeit hier nicht gut aussehen, wir müssen hier weg. Und wir sind kurz bevor die Taliban gekommen sind, aus Afghanistan weggegangen. Wir haben ja in Kabul gelebt, in Kabul waren sie noch nicht, und wir sind aber über Herat aus Afghanistan raus. Und als wir in Herat waren, waren die Taliban auch schon in Herat. Das heißt, wir haben 3 Monate die Taliban in Herat mitbekommen, und zwar die Anfangszeit, und da war die Situation vielleicht auch noch ein bisschen harmloser, aber ich weiß in der Zeit auch, dass mein älterer Bruder, er hat so ein bisschen längere Haare getragen. Und ich weiß, dass mein Bruder zum Beispiel sich draußen immer versteckt hat, oder sobald er irgendwie ein Auto gesehen hat oder den Eindruck hatte, dass es die Taliban sein könnten, ist immer abgehauen, weil die Taliban den Männern die Haare zum Beispiel abgeschnitten haben. Sie sollten die Haare nicht lang tragen, nicht modisch tragen. Das war so ein Ding, da erinnere ich mich halt dran, dass wir uns immer darüber lustig gemacht haben, dass er sich, also damals als Kinder, das klingt jetzt im Nachhinein vielleicht lustig, ich glaube, damals war es nicht so lustig, aber er ist auf jeden Fall immer sofort weggerannt, sobald er dachte, da kommen die Taliban.
Naja, Humor ist ja auch so ein Mittel, um mit Druck dann umzugehen und das irgendwie dann erträglich zu machen, ne? Dass man dann wahrscheinlich über die eigene verfahrene Situation dann auch mal Witze macht. Sie sind zu 9 geflüchtet, also Sie haben 6 Geschwister, glaube ich, Ihre Eltern natürlich, sind dann nach Russland geflüchtet. Wie haben Sie das als Kind erlebt? Wie ist das abgelaufen?
Wir sind zu 8 geflüchtet. Mein jüngster Bruder ist in Moskau geboren.
Ah, okay.
Genau, er ist später gekommen. Ich war ja noch klein, und ich weiß, ich bin einfach mitgelaufen. Mir wurde dann gesagt, wir gehen jetzt irgendwo hin, wir packen jetzt Koffer. Ich glaube, wir haben gemerkt, das ist ernst. Meine Eltern waren gestresst, und ich erinnere mich daran, wie wir einfach mitgelaufen sind mit meinen Eltern.
Und gelaufen ist ja tatsächlich wortwörtlich, Sie sind zu Fuß unterwegs gewesen, ne?
Die meiste Zeit schon. Also wir sind schon auch so eine Familienfluchtroute gegangen. Es gab verschiedene Routen. Unsere Route hat länger gedauert, aber war im Vergleich zu den anderen auch ein bisschen sicherer.
Erstes Ziel war Moskau. Sie haben auch 3 Jahre in Moskau gelebt. Wie kam es, dass Sie dann nach Deutschland gekommen sind?
Meine Eltern waren nie in Russland, um dort zu bleiben. Wir sind schon auch weg. Also wir wollten auch nicht in Russland lange leben, aber es war gar nicht möglich, dann so schnell aus Russland wegzukommen. Sie wissen, das war auch die Zeit, bevor die Russen auch Afghanistan verlassen hatten. Und deswegen Russland war auch damals schon kein guter Ort, an dem wir hätten leben können, auch nicht über eine längere Zeit. Und auch die 3 Jahre waren nicht einfach. Aber kurz bevor wir aus Afghanistan gegangen sind, wurde meinem Vater sein ganzes Geld abgenommen von den Taliban. Das heißt, wir hatten gerade mal so viel Geld, dass wir nach Russland kommen konnten. Und von da an musste mein Vater wieder von vorne anfangen und ein bisschen Geld wieder erarbeiten, um weiterzukommen.
Und ich glaube, Ziel war eigentlich England, ne? Und dann begann eine Odyssee über ja gefühlt unendlich viele Länder, bis Sie dann irgendwann in Deutschland zumindest gelandet sind. Wie verlief damals Ihre Route?
Also wir sind in verschiedenen Ländern gewesen. Wir sind Tadschikistan, Usbekistan. Ich weiß, dass wir in der Ukraine waren. An Ukraine erinnere ich mich tatsächlich auch noch total gut. Jetzt, wo das wieder so ein bisschen über den Krieg aktueller wurde, kamen auch meine Erinnerungen hoch an die Ukraine. Es war auf jeden Fall auch zu einer Zeit, die total schön war. Es war Frühling, es gab total viel Obst, es gab total viele Obststände. Deswegen habe ich da auf jeden Fall schöne Erinnerungen dran. Und dann, ich weiß gar nicht mehr die Reihenfolge, aber in Tschechien waren wir, Slowakei waren wir, Österreich, bis wir dann irgendwann in Deutschland angekommen sind.
Was hat diese Zeit mit Ihrer Familie gemacht? Also wie haben Sie da als Familie funktioniert, wenn man dann eben dann mittlerweile zu neunt unterwegs ist und da von Land zu Land sich weiterkämpfen muss? Wie hat Sie das da verändert möglicherweise?
Wir waren ein sehr, also im Nachhinein kann ich sagen, wir waren ein sehr gut eingespieltes Team und ich glaube, das ist bis heute noch so. Wir hatten alle unsere Aufgaben, wir hatten unsere Zuständigkeiten, wir waren eingeteilt. Meine Mutter hatte ja ein neugeborenes Baby, das heißt, sie und das Baby waren quasi zu zweit. Meine ältere Schwester hatte meine jüngste Schwester am Arm, mein Bruder hatte meinen jüngeren Bruder und meine anderthalb Jahre jüngere Schwester und ich, wir waren quasi unsere beiden Personen. Also wir waren so eingeteilt, wie wir zusammen laufen sollten und für wen wir verantwortlich waren. Das hat da schon angefangen, dass wir quasi mit Verantwortung füreinander übernehmen mussten. Und also viel Raum für selber Dinge entscheiden und machen hatten wir aber gar nicht. Und wir sind irgendwo angekommen, haben dort tagsüber verbracht. Nachts ging es dann irgendwie weiter. Dann haben wir wieder Sachen gepackt und sind dann los. Und ich muss im Nachhinein sagen, dass ich, glaube ich, in der ganzen Zeit einfach in so einem Funktionsmodus war, dass ich sehr viel ausgeblendet habe, dass ich viel ausblenden musste, dass auch keine Zeit für eigene Gefühle, eigene Bedürfnisse irgendwie waren, dass alles so in den Hintergrund gerückt ist, weil dann einfach so ein Fluchtmodus aktiviert war und dem bin ich halt gefolgt.
Und mit dem Wunsch wahrscheinlich irgendwann endlich anzukommen. Deutschlandfunk Kultur, Hila Latifi hat hier gerade von der Flucht zusammen mit ihrer Familie aus Afghanistan erzählt. Als Kind musste sie diese schwierige Erfahrung machen. Wie war denn dann die Ankunft in Deutschland für Sie?
In der ersten Zeit habe ich mich, glaube ich, gar nicht so richtig darauf eingelassen. Ich dachte, das ist einfach eine weitere Station und ich hatte mich daran gewöhnt, mich nicht zu gewöhnen an die Orte, in denen wir waren. Und so war das. Ich glaube, es hat so, weiß ich nicht, vielleicht ein paar Wochen gedauert, bis meine Mutter entschieden hat, sie kann nicht mehr, wir bleiben jetzt hier.
Sie wandern in Sieke, in der Nähe von Bremen, kleine Stadt. Ja. Ne? Sie haben vorhin auch von der Verantwortung schon gesprochen, die jeder aus ihrer Familie übernommen hat während der Flucht. Jeder hatte seine Aufgaben. Ihre Aufgabe war es dann mit 11 Jahren in Deutschland, Behördengänge für die Familie zu erledigen. Das muss doch auch eine große Herausforderung gewesen sein für ein 11-jähriges Mädchen, oder?
Ich bin da so ein bisschen reingewachsen. Wir hatten ja, also klar, bei so 8, 9 Personen in der Familie müssen alle irgendwie mit anpacken. Und dadurch, dass ich am schnellsten die Sprache gelernt habe, war das irgendwie zu meiner Aufgabe geworden, dass ich die Bürokratie, die ganzen Papiere übernommen habe, dass ich Behördengänge mit meinen Eltern gemacht habe, dass ich zu Elternabenden mitgegangen bin, zu denen meiner Geschwister, aber auch zu meinen eigenen.
Da haben Sie natürlich dann immer übersetzt, dass Sie die beste Schülerin gewesen sind, keine Probleme gemacht haben und so.
Ja, ja. Ja.
Das ist ja dann quasi also wie so eine Art Machtumkehr auch, oder? In der Familie normalerweise denkt man natürlich, die Eltern kümmern sich um solche Sachen und sie waren da auf einmal dann verantwortlich.
Ja, das ist, glaube ich, nicht unüblich in migrantischen Familien, dass es dieses Phänomen gibt. Und es gab oft Momente der Irritation, weil ich mich manchmal auch viel erwachsener gefühlt habe, als ich tatsächlich war. Und dann war ich immer so ein bisschen überrascht darüber, dass ich doch nicht so ernst genommen werde, dass ich bei anderen Dingen doch nicht so sehr mitreden darf, weil ich noch sehr klein bin. Aber ja, das hat schon auch zu Irritation bei mir geführt, mich selbst einzuordnen. Wo sind meine Verantwortung? Was darf ich? Was bedeutet das für mich, diese große Verantwortung zu haben? Dann wiederum aber auch ein kleines Kind zu sein, das ich auch an Regeln halten muss.
Hatten Sie denn überhaupt dann die Möglichkeit, Kind zu sein und irgendwie so Ihren Bedürfnissen als Kind nachzukommen?
Dadurch, dass ich das nicht so viel hatte, wusste ich auch nicht unbedingt, was mir fehlt. Und das ist ja bei meinen Geschwistern ähnlich gewesen. Aber ich habe mit den Jahren, glaube ich, Dinge, die mir gefehlt haben, auch total viel nachgeholt. Ich habe ja jüngere Geschwister, ich weiß, dass ich relativ lange mit denen zum Beispiel noch Cartoons geguckt habe. Ich weiß nicht, ob das auch so etwas war, wo ich Nachholbedarf habe, aber Das mache ich heute noch gerne. Ich gucke auch mit meinen Neffen heute einfach richtig gerne Kindersendungen. Und mir hat das auch in der Schule gefehlt, dass ich so Kinderprogramme, mit denen meine MitschülerInnen aufgewachsen waren, dass ich das alles nicht kannte. Das ist vielleicht eine Sache, die mir dazu einfällt, ja.
Wie war das denn sonst in der Schule, das Miteinander mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern? Ist es Ihnen da leicht gemacht worden, dazuzugehören, oder haben Sie sich auch manchmal als Außenseiterin gefühlt?
Ich bin ja in einem kleinen Ort aufgewachsen und war weit und breit die einzige Ausländerin damals. Und natürlich hat das viele Herausforderungen mit sich gebracht. Ich habe auch sehr viel Ausgrenzung erlebt, erfahren. Aber also damals hätte ich das wahrscheinlich gar nicht so auf Rassismus oder so zurückführen können. Manchmal habe ich gedacht, naja gut, ich bin die Neue, ich bin die Komische. Das konnte ich mir damit irgendwie erklären. Und ja, ich habe mich schon immer anders gefühlt. Ich hatte trotzdem viele Freundinnen, das jetzt nicht. Es gab immer mal Personen, zu denen ich quasi zurückkehren konnte. Es gab immer zumindest dann noch meine Geschwister, wo ich dieses Gefühl von Ausgeschlossenheit nicht so stark gespürt habe, weil immer andere Menschen für mich da waren. Aber es gab Kontexte, da wusste ich, da wollen die mich nicht haben.
Zum Beispiel?
Das war schon auch in der Schule so.
Ja. Wobei irgendwas muss sich ja dann gedreht haben, weil Sie waren dann Klassensprecherin und später sogar Schülersprecherin. Das wird man ja nicht, wenn die Leute jetzt alle sagen, die ist total blöd.
Nee, ich war immer anders. Ich war nicht blöd, ich war auch beliebt. Ich habe, glaube ich, auch viel, vielleicht war das auch meine eigene Coping-Strategie, damit umzugehen. Wenn Leute irgendwie mich nicht haben wollten, dann war ich so, hey, ich will überhaupt nicht dabei sein. So, wer seid ihr überhaupt? Das war, glaube ich, das, wie ich damit so ein bisschen gecoped habe. Und ja, das hat aber irgendwie funktioniert. Das wurde irgendwie zu so einer Strategie, dass Leute dann irgendwie doch irgendwie mit mir befreundet sein wollten und mich doch gut fanden. Ich bin, glaube ich, auf jeden Fall immer aufgefallen. Mal negativ, mal vielleicht eher positiv. Aber ja, für mein eigenes Gefühl habe ich mich schon auch immer anders gefühlt auch. Ich kann das im Vergleich zum Beispiel jetzt mit Hamburg irgendwie sagen. Also Hamburg, ich wollte ja unbedingt nach Hamburg.
Wo Sie mittlerweile leben, ja.
Genau, und Hamburg war für mich immer der Ort, wo ich sein wollte, weil die Stadt einfach die größte afghanische Community hat. Und ich dachte, ich muss einfach an einem Ort, wo sehr viele Menschen so sind wie ich, dann werde ich einfach als die Person gesehen, die ich bin. Ich werde nicht überexotisiert und zu der einen besonderen Person gemacht, die ich überhaupt nicht war. Aber ich werde auch nicht ausgegrenzt, weil Leute mich anders und komisch finden, sondern ich kann irgendwo in der Masse mitgehen. Schwimmen.
Und ist das aufgegangen?
Mittel. Also natürlich ist das jetzt nicht so diese Community-Idylle, wie ich mir das vorgestellt habe. Das auf keinen Fall. Und trotzdem ist das eine Stadt, die ja so sehr viel diverser ist. Und wir sind auch zeitlich ja viel später. Ich glaube, in der jetzigen Zeit lässt sich in Hamburg sehr gut leben. Ich habe auf jeden Fall sehr viele Freundinnen, die meine Erfahrungen teilen, die sehr viele Ansichten teilen. Und ich glaube, ja, ich fühle mich auf jeden Fall angekommen und ich fühle mich auch angenommen.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Hila Latifi. Sie setzt sich dafür ein, dass migrantische Stimmen gehört werden, lange auch mit einem Podcast. Opium heißt dieser Podcast. Warum dieser Name?
Ich habe lange darüber nachgedacht, wie ich einen afghanischen Community-Podcast nennen kann. Und ich finde den provozierend. Das war nicht das Wichtigste, aber dass es provoziert, fand ich auch schon reizvoll.
Weil man dann wieder sagt, ja, hier Afghanistan, als erstes denke ich an Opium, oder?
Nee, gar nicht. Ich wollte gar nicht die weiße Person irgendwie provozieren, sondern meine eigene Community. Und ich habe den Namen meiner Mutter erzählt und meine Mutter war so, nee, finde ich total schlecht, das passt nicht. Und wir Afghans tendieren dazu, Dinge zu verschönern so ein bisschen. Ich kann das nicht im Vergleich zu anderen sagen. Ich weiß, dass wir das gerne machen. Wir finden so Blumen schön und also so. Und mir war es wichtig, so auch in so hässlichen Dingen so das Schöne irgendwie zu sehen. Und Ich war zum Beispiel auch mit einem Projekt in Afghanistan, wo ich mit den Kindern Monster gemalt habe, weil ich genau dieses Thema aufgreifen wollte. Und alle waren total irritiert darüber, warum sie jetzt denn sowas Schreckliches darstellen sollen und keine Blumen und sowas ganz Hübsches darstellen sollten. Und so ein bisschen war das dieses Gefühl, was ich damit hatte. Und dann dachte ich mir so, 90% aller Opiate weltweit kommen aus Afghanistan. So, wir wissen, damit finanzieren sich auch jetzt heute die Taliban diesen Krieg. Und darüber wird aber nicht gesprochen. Also wo geht das Ganze hin? Wer kauft das? Wie ist das überhaupt möglich? Und ich wollte ja auch viel über Tabus sprechen. Und es hat dann irgendwie auch gut inhaltlich dazu gepasst.
Zum Beispiel haben Sie in einer Folge über Scham gesprochen. Warum haben Sie die zum Thema gemacht?
Wir leben ja in patriarchalen Gesellschaften. Und zum Patriarchat gehört das auf jeden Fall auch, dass Frauen mit sehr viel Scham erzogen werden. Also es gibt ganz, ganz viel, wofür sich Frauen schämen sollen. Und das ist für mich als Afghanin, für uns als Afghanin auch so, dass es ganz, ganz viel gibt. So, lach nicht zu laut und zieh dieses nicht an, zieh jenes nicht an. Menstruation ist sehr schambehaftet. Und Scham hat ja auch so eine Kontrollfunktion. Deswegen war es mir wichtig.
Ja, man soll irgendwie nicht aus der Reihe tanzen. Das ist so die Funktion.
Genau,
ne?
Und wenn man macht, dann soll man sich schämen. Deswegen war es mir wichtig, das mal zu reflektieren. Was sind denn eigentlich die Dinge, wofür wir uns schämen? Und ist es legitim, ist es berechtigt, dass die mit so einem Schamgefühl einhergehen? Oder können wir das vielleicht auch anders denken?
Sie haben gerade gesagt, Ihnen ist das selbst auch früh begegnet. Wie konnten Sie sich davon befreien? Konnten Sie sich davon befreien?
Bestimmt bin ich in meinem Prozess auch weiter, weil ich auch angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, weil ich auch angefangen habe, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, angefangen hat das mit so Momenten, wo ich den Eindruck hatte, dass ich mich für Dinge schämen soll, für die ich mich aber gar nicht geschämt habe. Deswegen, ich bin sehr selbstbewusst aufgewachsen. Ich hatte vor wenig Dinge eine Scham und mir wurde aber von außen immer signalisiert.
Du müsstest dich doch jetzt eigentlich schämen.
Ja, und dann habe ich gedacht, so ja, müsste ich wirklich? Also sind das Dinge, für die ich mich schämen muss? Also ist Menstruation ein Thema, für das ich mich schämen muss? Kann ich da nicht einfach offen drüber sprechen? Also sowas.
Sie haben gerade von den Kindern erzählt, mit denen Sie Monster gemalt haben. Sie haben auch Kunsttherapie studiert und heute, da geben Sie unter anderem Antirassismus-Workshops. An wen wenden die sich?
Also ich habe keine bestimmte Zielgruppe. Ich arbeite aber sehr gerne mit Personen, die Lust haben, zu diesem Thema zu arbeiten, weil wir besprechen diese Themen ja in verschiedenen Kontexten und wenn Menschen wirklich sagen, ja, wir haben wirklich zu wenig Wissen über Rassismus, wir würden gerne wissen, wo Dinge herkommen, wo Sprache herkommt und wie wir es anders machen können, dann bin ich da.
Wie läuft dann so ein Workshop ab?
Ja. Unterschiedlich, also dadurch, dass ich mit so vielen verschiedenen Zielgruppen arbeite und auch arbeiten möchte, ich möchte, glaube ich, die Zielgruppe gar nicht einschränken, weil ich finde, dass wir in verschiedenen Altern, verschiedenen Kontexten zu diesem Thema sprechen sollten und weiterbilden sollten, gestalte ich meine Workshops je nach Zielgruppe auch immer anders. Aber ein wichtiger Teil, der dazugehört, ist auf jeden Fall, dass wir uns immer unsere eigenen Rollen, unsere eigene Position in dieser Gesellschaft so bewusst machen, dass wir reflektieren, wo stehen wir eigentlich, was sind unsere Privilegien, wo erfahren wir Diskriminierung und dann gibt es auf jeden Fall auch immer einen Wissensinput, weil wir einfach zu wenig Wissen über diese Themen auch haben. Und mir ist es wichtig, dann auch ja dieses Wissen auch zu ermöglichen oder zugänglich zu machen.
Also auch so ein bisschen Perspektivwechsel zu ermöglichen?
Ja, kann man auch sagen.
Wie ist das bei Ihnen selbst? Erfahren Sie Diskriminierung im Alltag?
Klar. Ich glaube, ich bin auch zu diesen Themen gekommen aufgrund eigener Betroffenheit. Ich habe sehr viel Diskriminierung erlebt. Ich bin als 10-jährige migrantische, geflüchtete Frau, Mädchen nach Deutschland gekommen. Ich glaube, da kommen ganz viele Diskriminierungsüberschneidungen, die ich am eigenen Leib erfahren habe und ich habe mich angefangen, damit auseinanderzusetzen. Wo kommt das her? Wo kommt diese Ausgrenzung her? Warum erlebe ich das? Warum erleben andere Personen das vielleicht nicht? Warum erfährt mein Bruder zum Beispiel eine andere Form von Diskriminierung als ich? Wie unterscheidet sich das? Und ich glaube, damit, dass ich mich so viel damit auseinandergesetzt habe, bin ich irgendwie auch zur Expertin geworden zu diesen Themen. Und dann habe ich entschieden, okay, jetzt professionalisiere ich mich in dem Bereich und jetzt setze ich mich ganz bewusst dafür ein, dass wir gegen diese Themen was machen, indem wir uns dazu fortbilden, indem wir uns damit auseinandersetzen.
Deutschlandfunk Kultur, Hila Latifi hat uns heute Vormittag einen Einblick in ihren Einsatz für afghanische Menschen, für Diversität und gegen Rassismus gegeben, auch von ihrer eigenen Lebensgeschichte erzählt. Über eines ihrer besonderen Talente haben wir noch gar nicht gesprochen. Also wir wissen, dass sie Kunsttherapie studiert haben. Sie malen und zeichnen aber auch sehr gut. Hängt wahrscheinlich natürlich auch damit zusammen. Neben dem, was sie alles machen, Podcast, Einsatz für andere Menschen, Workshops geben, haben sie dafür eigentlich noch Zeit?
Im Moment natürlich wenig. Und in Zeiten wie diesen und eigentlich meine ich damit zumindest das letzte ganze Jahr, habe ich natürlich sehr wenig Zeit dafür, aber ich versuche mir immer wieder Zeit dafür zu nehmen, weil ich merke, ich brauche das. Ich brauche diese Momente, wo ich bei mir sein kann, wo ich meine Gedanken sortieren kann, wo ich auch nicht sprechen muss. Ich spreche sehr viel, ich spreche auch beruflich sehr viel. Deswegen brauche ich auch immer so Auszeiten, wo ich auch meine Stimme schonen kann. Und das sind dann so Momente, wo ich mich dann einfach auf mein Schaffen irgendwie konzentrieren kann. Und dafür zeichne und male ich gerne. Nicht gut, weiß ich nicht, aber...
Was zeichnen Sie?
Ich zeichne am liebsten Personen. Ich zeichne Porträts. Ich beschäftige mich ja auch mit Menschen insgesamt total viel und spannend, also witzigerweise ja auch in meiner Kunst, dass es sehr viel um Menschen geht. Aber ja, das finde ich am interessantesten.
Hila Latifi, dann wünsche ich Ihnen auch Zeit zum Zeichnen, weil ich natürlich weiß und jeder wahrscheinlich nachvollziehen kann, Aktivismus und Einsatz für andere Menschen kann natürlich auch sehr anstrengend sein. Herzlichen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
Danke Ihnen.